Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Uli Kostka.
Alter.
Oh.
Schwierige Frage.
Ja, das wird ja ganz schön persönlich.
Ja, aber was das Schwierige an dieser Frage ist, tatsächlich, so geht es mir zum Beispiel, wenn ich mein Alter sage, dann denke ich immer, stimmt das wirklich?
Ja, ja, 49 seit ein paar Tagen, ja.
Geburtsort?
Bad Neuenahr, Ahrweiler.
Beruf?
Pilot.
Hast du Hobbys? Und wenn ja. Okay, und wenn ja, welche?
Ich spiele gerne Tennis, gehe joggen, fahre Fahrrad. Lese gerne.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also es muss jetzt kein Spruch sein, sondern kann eine Herangehensweise sein.
Dass es in allem immer eine Chance gibt, ist so meine Herangehensweise. Ich finde, dass in jeder Veränderung, in jedem Neuen, was auf einen zukommt, einfach Chancen liegen. Was Interessantes drin versteckt sein kann, etwas Wertvolles dabei gefunden werden kann, ob persönlich oder ob für das ganze Umfeld, für die Stimmung. Das ist so mein Lebensmotto. Positiv in den Tag gehen und sich auf das Neue freuen.
Naja, und es ist ja meistens auch so, wenn wir rückblickend auch manchmal auf einen Schicksalsschlag schauen, passieren dann danach Dinge, die ohne diesen Schicksalsschlag vielleicht nicht passiert wären.
Ja, ich denke, so ist es, dass ganz viele Themen, auch die etwas länger zurück sind, dazu beigetragen haben, dass wir der geworden sind, den wir letztlich sind. Und das sind die Erfahrungen, die man entweder selbst nicht erleben wollte oder wieder erleben wollte oder wo man sich die Schlüsse rausgezogen hat und gesagt hat, das finde ich gut, das will ich weiterführen, das will ich vielleicht zur Exzellenz treiben. Aber das sind eben die Lebenserfahrungen, auf die man dann aufbauen kann.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Sie werden, glaube ich, sagen, dass ich sehr zuverlässig bin, dass ich ausgeglichen bin, dass ich ein Stück weit auch analytisch bin in meiner Vorgehensweise, dass ich strukturiert bin, aber auch ein Menschenfreund bin. Dass ich gerne mit Menschen unterhält, der gerne lacht, auch bei allen Themen, bei allen Projekten oder Aufgaben, die man bewältigt. Glaube ich, würden die Leute immer sagen, das ist einer, der das Lächeln nicht verliert dabei.
Ich kommt jetzt gerade mir jemand in Erinnerung, der leider schon verstorben ist, aber der hat so ein Geschäftsleben und hat trotzdem mal gesagt, wenn wir einen Termin haben und wir haben nicht zusammen gelacht, dann war es kein guter Termin.
Ja.
Und da ist tatsächlich was dran und es geht ja auch, sag ich mal, trotzdem, auch in traurigen Situationen, manchmal kann man trotzdem immer noch irgendwie etwas finden, wo man trotzdem mal kurz, vielleicht einfach auch trotzdem eine Heiterkeit hat, ja.
Ja, bei allem, bei aller Positivität und bei aller Freude und bei allem Lachen, natürlich gibt es im Leben Situationen, wo auch eine Trauer und Frustration erlaubt ist, das ist ja gar keine Frage. Nur man muss irgendwie den Weg wieder rausfinden und da neue Kraft, neuen Mut schöpfen und dann eben darauf wieder aufbauend weitermachen.
Bad Neuenahr, Ahrweiler war das, ne?
Ja.
Erzähl mir was darüber. Bist du da groß geworden?
Nee.
Nein.
Da bin ich nur geboren worden. Okay. Ich bin eigentlich ein Koblenzer, da bin ich groß geworden. Koblenzer Schengelsche.
Okay.
Wie man so schön sagt. Getuft am Rhein mit Wusselwasser und mit Wein.
Also war ein Zufall oder Krankenhauswahl oder was ist passiert?
Meine Mutter ist dort medizinisch-technische Assistentin gewesen und dort in der Klinik gearbeitet und hatte dann entsprechend zu dem leitenden Arzt eine entsprechende Verbindung, der dann gesagt hat, also zur Geburt kommst du dann hierhin. Doch mit dem eigenen Haus geboren.
Das hört sich so, ne?
Genau.
Ja, das ist ja auch tatsächlich eine Vertrauenssache, wo Dinge passieren, insofern halt auch in Ordnung.
Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Ulrich Kostka. Es geht heute bei Antenne Mainz um Fliegerei, um das Thema Mut, um ein Kinderbuch und vieles mehr. Ulrich Kostka ist mein Gesprächspartner.
Nun, also eine Kindheit in Koblenz?
Ja.
Mitten in der Stadt oder?
Anfangs waren wir mitten in der Stadt und dann bin ich aufs Land, oder meine Eltern sind aufs Land gezogen, ins schöne Waldesch. Kennt man wahrscheinlich nur, auch wenn man A61 fährt, die Autobahnausfahrt auf dem Weg nach Koblenz. Kleiner, beschaulicher Ort, aber 10 Kilometer von Koblenz entfernt.
Da ist Wald drin. Ich glaube, es ist waldreich, ne?
Ja, so ist es. Waldesch ist wahrscheinlich dann auch ganz viele Eschen um Waldesch rum.
Okay, das heißt, das war auch eine Kindheit dann mit viel Naturbezug, oder?
Wir waren viel draußen, klar, Dorf gewesen.
Ja, wir mussten ja auch, weil es gab ja noch nicht so viele Ablenkungen.
Handy, ich glaube, Atari war so damals. Commodore 2000 war, glaube ich, so der erste PC, der damals auf den Markt gekommen ist. Aber mich hat es irgendwie immer rausgezogen. Ich habe Tennis gespielt, bin jeden Tag stundenweise dort gewesen, habe die Bälle gekloppt und war in der frischen Luft gewesen. Das war mir irgendwie als Kind immer wichtig gewesen, in Bewegung zu sein.
Wobei dieses, wo du es gerade sagst, das ist auch eine Kindheitserinnerung, Atari. Ich meine, es ist ja unglaublich, was wir damals gespielt haben, wie viel Fantasie wir haben mussten, um das zu erkennen, was dort auf dem Bildschirm eigentlich stattfinden soll.
Pac-Man.
Ja, aber es war ja alles so schlicht und ich hatte das irgendwann hatte ich meine alte Konsole nochmal rausgeholt, mit meinem Sohn gespielt, und wenn du dann halt einfach, weiß nicht, es war ein Spiel, wo Superman fliegt. Ich meine, es waren 4 Würfel. Mhm. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und es sah so ein bisschen aus, als wenn er die Hand so hoch hebt. Das war's, ne? Mhm. Aber hat uns gereicht, ne?
Ja, man war genügsam. Man war ja nichts Besseres gewohnt.
Waldesch war dann auch Schule, alles, da ging's los?
Das war dann Koblenz, ja, okay. Genau. Und dann Grundschule Waldesch und dann ging's nach Koblenz aufs Max von Laue. Damals so ein naturwissenschaftliches Gymnasium.
Hm? Warst du ein guter Schüler?
Ach, jetzt wird's aber.
Es kann nicht schlimm. Du kannst in keinem Fall schlimmer als ich gewesen sein. In keinem Fall.
Also ich war sehr stolz darauf, dass ich in der mündlichen Prüfung dann in Mathematik mit 3 Punkten abgeschlossen habe. Das hat bedeutet, dass ich mein Abitur mit 2,9 gemacht habe. Der eine Punkt hat gereicht, dass ich 2,9 mein Abitur gemacht habe.
Alles fein. Ich meine, so viele Fragen dann auch irgendwann nicht mehr danach, oder?
Nee, gar nicht mehr.
Ja. Hast du gewusst, wo das hingehen soll nach der Schule?
Nee, ich bin auch irgendwie einen ganz anderen Ansatz gefahren. Ich habe nebenbei dann auch immer mal gejobbt und habe mal in verschiedene Berufsfelder reingeguckt. Und da hat sich eigentlich immer das verfestigt, was ich nicht machen wollte. Und
ich finde das, ich sag das immer den, es gibt ja Menschen so, die was weiß ich, auch im Sender hier ein Praktikum machen und dann irgendwie nach ein paar Wochen sagen, oh, das habe ich mir anders vorgestellt und dann enttäuscht sind, wobei ich immer sage, hey, guck mal, jetzt weißt du, was du nicht machst und begehst keinen Fehler in deinem Leben.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und die Möglichkeiten heutzutage sind ja noch vielfältiger, als wir sie damals gehabt haben. Und ich habe mich dann entschieden, damals war es ja noch so, da konnte man es ja auch gar nicht entscheiden. Ich musste dann erstmal zur Bundeswehr. Da hatte ich noch mal 3/4 Jahr Bedenkzeit, was ich denn aus meinem Leben so anstellen möchte. Und bin dann auch mal nach der Bundeswehrzeit dann mal kurzzeitig auf Ibiza gewesen als Tennistrainer. Und dann hat mich der Ernst des Lebens dann wieder zurück nach Deutschland geholt. Und bin dann letztlich in einem Steuerbüro gelandet.
Okay.
Ich habe dann eine ganz klassische Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht und dann sollte aus mir ein Steuerberater Wirtschaftsprüfer werden. War dann auch eingeschrieben, ein Studium, Schwerpunkt Steuerrecht, europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, und das war der Werdegang, dahin sollte es gehen.
Ist immer mal Glück gehabt, oder?
Ja, das war interessant, ja, das ist... Auf Ibiza hatte ich dann meinen jetzigen Trauzeugen kennengelernt und der hatte eine Flugschule in Bremen als Pilot angefangen und ihn habe ich dann mal besucht und das war eigentlich ganz nett gewesen, so war gute Stimmung, hat alles einen sehr lockeren und sehr fröhlichen Eindruck gemacht und ich war bisher immer der Meinung gewesen, so Piloten, das sind so Superhelden, die können alles toll, Mathematik, Physik, Englisch und alles, was dazugehört, und kannte ja mein Kumpel und der kochte halt auch nur mit Wasser. Und dann bin ich erstmal ans Grübeln gekommen, hab gesagt, Mensch, warum probierst du es nicht auch einfach mal, dich zu bewerben? Steuerberater kannst du immer noch werden. Hab mir mal überlegt, wie viel Regierungswechsel es noch gibt und potenzielle Gesetzesänderungen, und dann habe ich mir gesagt, komm, bevor du irgendwie mit 40, 45 vielleicht mal in so eine Midlife-Crisis kommst und fragst dich, sag mal, warum hast du es denn damals nicht wenigstens probiert? Ich hab gesagt, komm,
probier's. Ich finde das, was du da gerade erzählst, das ist für mich somit das Wichtigste im Leben. Das heißt, es kann ja auch nicht funktionieren. Aber die Frage ist geklärt, wenn es nicht funktioniert hat.
Genau.
Und wenn du irgendetwas machst, um einfach nur, ja, für manche ist das auch okay. Ich glaube, da gibt's unterschiedliche Typen. Aber wenn du irgendwie so einen Wunsch hast, bitte probieren. Und wenn du scheiterst, ist es okay. Aber du sagst nicht, in 20 oder 30 Jahren hätte ich damals.
Ja, also das sehe ich ganz genauso. Die Gewissheit zu haben, dass vielleicht etwas für einen gar nichts gewesen wäre, ist ja auch eine gute Erkenntnis. Ja? Wie viele haben ihr Studium abgebrochen, weil sie im 7., 8. Semester festgestellt haben, ach, ist jetzt doch nicht so doll, haben nochmal angefangen zu studieren, machen jetzt was anderes oder sind nie wirklich glücklich in dem Job geworden, haben einfach gedacht, ich habe damit angefangen, jetzt muss ich auch zu Ende führen und darben da so ein wenig vor sich hin. Ich glaube, dafür ist das Leben einfach zu kurz, zu schade, dass man keinen Spaß letzten Endes hat bei dem, was man sich auch beruflich ausgesucht hat.
Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, spirituell, esoterisch, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ich glaube, wir sind hier, um, ich weiß nicht, irgendwas zu machen. Also wir sind nicht hier, um einfach so vor uns hinzuleben. Ich glaube, wir sollen irgendwie das Bestmögliche aus uns rausholen.
Der Meinung bin ich auch, ja.
Und das ist, klappt mal mehr, mal weniger, aber ich denke, das ist irgendwie, deswegen sind wir hier. So.
Ja. Und es ist ja auch vollkommen normal, dass nicht immer alles klappt.
Ja. Aber wie schön ist das doch dann, dass du dann irgendwie deine Stärken kennenlernst, du lernst deine Schwächen kennenlernen und ja, nicht alles klappt, aber man kann auch im Scheitern durchaus hier und da Spaß haben.
Absolut. Ja. So ist es, ja. Und man muss sich auch das eben eingestehen, dass man auch scheitern darf. Man ist nicht nur zum Erfolg.
Na, wie will ich denn Erfolg messen? Erfolgreich kann ich ja nur sein und spüren, wenn ich weiß, wie sich die andere Seite auch anfühlt.
Ja, ich glaube auch letztlich im Erfolg fühlst du dich auch gar nicht so glücklich. Ich glaube, das Glück entsteht auf dem Weg zum Erfolg. Wenn man sieht, dass man Fortschritte macht, dass man höher, schneller weiterkommt. Wenn man sein Ziel, glaube ich, erreicht hat, ich glaube, da ist man am Ende, ja, man ist froh, dass man das Ziel erreicht hat. Und dann kommt dann die Frage, und jetzt?
Genau das ist das. Das ist oft, wenn du ein Ziel erreicht hast, merkst du auf einmal, dass so ein bisschen so eine Leere da ist, weil der Weg war das Spannende. So, aber du hast ja schon ein Ziel erreicht. Das heißt, das war ja erfolgreich, ne? Das heißt, bist du dann nach Bremen in die Schule gegangen?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, das war tatsächlich dann so gewesen, das geht ja dann durch so einen Auswahltest und dass die Auswahlkommission gesagt hat, wir glauben zwar, dass sie vielleicht der bessere Steuerberater werden, aber das ist allein kein Ausschließgrund oder Ausschlussgrund und dann habe ich an der Flugschule angefangen, ja.
Okay.
So ist es.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Ausbildung, die man irgendwo macht? Oder ich glaube, ich habe das irgendwie im Hinterkopf, eine Ausbildung, die man auch selbst bezahlt, ne? Oder?
Ja, die Modelle haben sich da je nach Marktlage geändert. Wenn besonders viele Leute gesucht werden, zahlt man natürlich etwas weniger, weil man gerne die Leute an sich binden möchte. Zu den jetzigen Zeiten ist es tatsächlich so, dass man viel Geld mitbringen muss, um die Ausbildung zu machen. Ich kann es nicht genau sagen, aber so Größenordnung zwischen 150.000, 200.000 Euro hat man dann Ausbildungskosten dann erstmal selber zu tragen.
Also ich habe nur gehört, dass der Markt in den USA, der muss, glaube ich, noch viel härter sein, dass da manche halt auch wirklich so weit gehen, dass sie sich noch nicht mal mehr eine Wohnung, ich habe eine Reportage mal gesehen, die konnten sich eigentlich noch nicht mal mehr eine Wohnung leisten, weil das aber der Wunschtraum war und dann haben die halt, was weiß ich, oft am Flughafen und sonst, also ein bisschen obskure Geschichte, ja.
Ja, da gibt's ganz viele obskure Geschichten. Aber im Moment ist der Nachwuchs in der Fliegerei sehr gering. Also es bewerben sich gar nicht mehr so viele Leute. Also es wird gesucht. Gerade der amerikanische Markt, der ist ja wahnsinnig nach Corona wieder explodiert. Da sucht man Leute en masse.
Na gut, die haben auch nicht so die Wahl, ne? Das heißt, dieses Land ist natürlich so groß in solche Dimensionen, da ist natürlich ein Inlandsflug oft eine gute Alternative. Und sie haben auch nicht diesen, gut, jetzt ist unsere Bahn jetzt auch nicht das 1A, aber das fehlt halt in den USA. Also dieser öffentliche Nahverkehr in dem Sinne, den gibt's in den Großstädten und danach ist es eher schwierig. Und da ist halt die Fliegerei natürlich immer die Wahl einfach, ja. und kostet auch relativ wenig.
Das stimmt.
Ja, also es ist ein bisschen wie ein Busticket manchmal.
Ja.
Ja, es ist, hat was da. Ich habe diese Preise mal gesehen und da haben wir noch irgendwie einen extra Flug gebucht in den USA, wo ich einfach gedacht habe, wow, das ist, würde ich in Deutschland noch nicht mal irgendwie in die nächste Großstadt kommen, ja.
Ja, also da ist auch viel Bewegung drin, je nachdem, was ein Unternehmen jetzt gerade vorhat, ob sie Marktanteile haben will, ob sie einfach Frequenzen bedienen will, auf Teufel komm raus, um sich irgendwelche Slots zu halten. Und diese Mobilisierung der Leute weg vom Auto, gerade was Europa betrifft, rein ins Flugzeug und das schmackhaft zu machen, das haben wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren gesehen. Jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr wieder oder kommt jetzt auf. Und da ist dann die Frage, ab wann ist Fliegen denn noch nachhaltig oder ab wann ist es denn besser, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen?
Wobei natürlich, es gibt ja immer mehrere Ebenen. Du kannst jetzt rein auf diese Geschichte, ja, da steigt ein Flugzeug hoch und hat einen Riesenausstoß von Schadstoffen und sonst was. Ich sehe, dass, da gibt's ja noch eine andere Seite, das Reisen weitet den Horizont. Wir lernen Menschen kennen. Wir verstehen Menschen und wir gehen friedlicher miteinander um. Das ist nämlich die Kehrseite dieser Geschichte, dieser Errungenschaft, ja. Und ich glaube, wir müssen halt die vernünftige Balance finden, weil ich denke, es ist sehr wertvoll, dass wir andere Kulturen kennenlernen und nach Möglichkeit viele Menschen auf der Welt unterwegs sind.
Da bin ich absolut deiner Meinung. Die Globalisierung oder sei es auch diese Möglichkeit, über alle Grenzen zu reisen, die ist für die Menschheit, glaube ich, immens wichtig zu verstehen, Kulturen zu verstehen, vor Ort zu sein. Das bringt einfach Verständigung und Verständnis füreinander. Und das sollte auch, wenn es nach mir geht, weiterhin so bleiben. Und ich halte das für enorm wichtig. Umso trauriger ist es, dass jetzt so diese Tendenzen ja genau andersrum gehen, wo man versucht, so wieder autark zu werden. Und
also was ich jetzt so gesehen, das ist jetzt so ein bisschen, was mir so wehtut, jetzt gerade in diesem Russland-Konflikt, dass es gibt ja viele so Freundschaftsinitiativen und dass die einfach auch so ein bisschen eingeschlafen sind. Und ich halte das nicht, bei allem, was da passiert und nicht in Ordnung ist, sollten wir mit Menschen weiter reden und in Kontakt bleiben, weil die einfachen Menschen in einem Land können nichts dafür, was da passiert. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir im Gespräch bleiben mit allen und auch irgendwelche anderen Perspektiven mal hören, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment schwer erträglich sind.
Ja, ist ja ganz häufig so, wenn man Vorurteile hört, ja, die Engländer, die Franzosen. Und wenn man dann mal runterguckt, was man selbst für Engländer und Franzosen kennengelernt hat, stellt man fest, die waren eigentlich alle ganz nett gewesen.
Es stimmt. Natürlich, es gibt ja auch über den Deutschen, gibt es ja so ein paar Klischees, die stimmen ja auch. Aber natürlich sind wir trotzdem jeder individuell und anders.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Ulrich Kostka. Mut, Fliegerei und vieles mehr ist Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Mein Gast ist Ulrich Kostka.
So, wie ist denn das erste Mal? Ich glaube, musst du das schon mal beantworten. Wie ist das erste Mal fliegen?
Wie Fahrradfahren, nachdem man es gelernt hat. Also es ist ja tatsächlich so, dass man ja erstmal ganz klein anfängt. Du fliegst dann in Arizona, waren wir in Phoenix. Dann bist du erstmal in so einer kleinen Propellermaschine, bist da mit deinem Fluglehrer unterwegs, ganz weit weg entfernt von irgendwelchen Passagieren. Irgendwann kommt da mal der Tag, dann fliegt man in Solo, dann ist man tatsächlich ganz alleine im Flieger. Das ist dann nochmal so der erste Moment, wo man denkt, buh, hoffentlich habe ich auch gut aufgepasst und kriege das auch alles hin. Und danach ist das wirklich Routine. Danach werden die...
Das ist Routine.
Ja, dann werden die Flugzeuge größer, dann werden die Systeme komplexer, ja, aber das baut alles aufeinander auf, so dass du letztlich, wenn du in so eine Passagiermaschine dann steigst, dir gar keine Gedanken darüber machst, wie viele Leute jetzt hinter dir sitzen und welche Verantwortung du jetzt trägst, sondern das ist dann tatsächlich antrainierte Routine.
Ich glaube, das ist aber auch wichtig, weil sonst kann man es ja nicht machen, ne? Also ich glaube, du musst ja diese Routine haben und dadurch kommt ja auch Sicherheit. Das ist in so einer, wir hatten mal echt einen total schönen Flug in so Norddeutschland mit so einer Cessna. Aber ich hatte das Gefühl, du merkst dort das Fliegen natürlich deutlich mehr als in so einer großen Maschine, ne?
Ja, klar.
Also da wirkt halt die ganze Wucht und alles, ja?
Ja, ist ja ähnlich wie mit dem Boot. Wenn ich mit so einer kleinen Nussschale auf dem Wasser unterwegs bin und es gibt Wellengänge, ja, in so einem Schlauchboot, das schüttelt mich dann wirklich durch. Wenn ich das Ganze auf so einem Ozeanriese mache, dann merke ich die Welle gar nicht.
Ja, das ist schon spannend. Das ist, und das heißt, du bist dann tatsächlich richtig in die, ja, richtig so in die Passagierflug dann reingekommen, ja?
Ja, okay. Genau. Dann fängt ja immer als Co-Pilot an. Bin ich damals auf der Boeing 737, habe ich angefangen.
Ist das aber beeindruckend, wenn man das erste Mal macht? Ja, ne? Oder?
Ja.
Also, weil das ist schon groß, ne?
Ja, also wenn man zum ersten Mal dann so außen rumläuft, man macht immer so einen Outside-Check vor so einem Flieger und dann steht man dann und guckt dann den Flieger mal hoch und stellt mal fest, oh.
Schon groß.
Schon ja. groß, ja.
Und wo warst du schon überall auf der Welt?
Ah, Gott.
Okay.
Ja,
also wirklich alles geflogen, was funktioniert und was geht.
Ja.
Ja. Ja. Dann, wie ist das? Es gibt ja manchmal so diese Bilder von irgendwelchen, ich weiß gar nicht, meistens, glaube ich, in Südamerika, wo dann halt auch so eine Landung auch eine Herausforderung ist, weil es halt zu kurz ist oder zu ja, sowas.
Also, ich sag mal, die große Verkehrsfliegerei, die beschränkt sich ja auf tatsächlich internationale Airports. Wir fliegen da keine kleinen Extremflughäfen an. Das könnten wir auch gar nicht von der Organisation her, sondern das sind internationale, gut ausgebaute Flughäfen. Da gibt es vielleicht mal die eine oder andere Besonderheit wie Madeira, die vielleicht etwas schwieriger anzufliegen sind. Aber da kriegt man dann eine spezielle Einweisung auf so einen Flughafen oder das speziell trainierte Leute fliegen dann solche Flughäfen nur an. Also da gibt es dann auch nochmal Maßnahmen, die man ergreift, wenn man weiß, okay, ein Flughafen vielleicht etwas mehr Risiken als ein anderer.
Ich habe mal diesen Funkverkehr, mit dem ihr ja zugeschüttet werdet, gehört. Und ich hatte ein sehr großes Problem, das zu verstehen.
Training.
Das ist also Training. Das ist weil du hörst da, also Englisch, ne? Aber du hörst da Englisch in allen Varianten, die du dir vorstellen kannst.
Es ist alles dabei, ja. Und mit jedem Land, was man überfliegt, gibt es eine andere Färbung im Dialekt und in der Aussprache. Das ist aber wirklich reine Übungssache. Am Ende hört man immer, versteht man meistens alles. Und ansonsten, wenn man es nicht richtig versteht, fragt man eben nochmal nach.
Gab es mal irgendeine brenzlige Situation? Also ich fühle mich tatsächlich im Flugzeug immer relativ sicher, auch wenn ich durchaus immer Respekt davor habe. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der da irgendwie von Anfang an gerne fliegt, aber ich fühle mich trotzdem, fühl mich sicher.
Mhm. Ich persönlich habe toi 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 noch keine wirklich brenzlige Situation gehabt. Ich glaube, wenn man auch genau auch als Pilot mit dem nötigen Respekt an den Flug herangeht, dann trifft man da auch frühzeitig Entscheidungen, wo man vielleicht Gefahren umschifft oder umfliegt und es gar nicht zu einer brenzlichen Situation kommt. Andere Dinge, die kann man nicht vorhersehen, sei es, wenn man mal einen Triebwerksausfall oder irgendein anderes technisches Problem hat, da spielt halt die Wahrscheinlichkeit und ein bisschen Glück und Pech mit.
Wobei, ich hatte schon mal ein Gespräch und bei Triebwerkausfall ist da noch gar nicht so die große Panik, ne? Das kann man gut managen, ne?
Ja. Ja. Also das ist etwas, was
ist zwar für einen Laien wahrscheinlich unvorstellbar, dass da so ein großes Flugzeug oben fliegt und dann fällt halt irgendwas aus, aber dann ist ja meistens noch ein anderes da, das dann übernimmt.
Ja, so ist es.
Genau.
Genau. Und wenn das auch ausfällt, dann ist es halt noch ein Segelflugzeug.
Ja.
Ist ja nicht so, dass es dann auf einmal wie ein Stein runterfällt. Dann ist es halt ein Segelflugzeug. Da muss man nur hoffen, dass man rechtzeitig einen Platz um sich findet.
Also ich hatte ein Erlebnis in Frankfurt. Das ist so ein bisschen das, was, also wenn du so anfliegst, kommst nach Hause, da ist so eine Tankstelle, die sieht man dann schon, da ist man fast unten. Und dann ist vor uns halt die Maschine nicht vom Rollfeld gekommen und dann wird halt durchgestartet. Und das ist halt in dem Moment, wo es passiert, unangenehm. Aber du hast dann sofort gemerkt, der Pilot war ganz cool, hat dann erklärt, ja, war jetzt so, die haben irgendeinen Reifenschaden, das dauert, jetzt müssen wir halt nur eine Runde fliegen und dann machen wir das nochmal.
Ja.
Okay.
Ja, also kann man es auch nicht anders sagen. Das ist so ähnlich wie, wenn man auf der Autobahn fährt und verpasst seine Autobahnausfahrt, dann ja, fährt man halt nochmal eine Runde
und es geht von vorne los.
Es geht wieder von vorne los, ja.
Ja, das ist einfach Verkehrsfliegerei, so ist das halt, ne? Ja, aber spannend. Aber du liebst den Job, ne?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay,
ja. Also ich bereue nicht, dass ich damals gesagt
nicht
habe,
in der Steuerkanzlei
dass ich jetzt in der Steuerkanzlei sitze, sondern das Vergnügen habe, auch an so Tagen wie heute, wo es überall neblig und diesig ist, dass man irgendwann mal durch die Wolkendecke stößt und dann die Sonne sieht und den blauen Himmel. Das ist dann schon auch für das Gemüt immer wieder schön.
Und du bist zwar wahrscheinlich viel in der Welt rumgekommen, aber oft die Zeit reicht dann nicht, um etwas zu sehen, ne? Oder gibt es wenigstens die Gelegenheiten?
Doch.
Ja,
doch,
okay.
Die Möglichkeiten hat man. Da muss man auch ein bisschen an sich selbst appellieren, sich nicht einfach ins Hotelzimmer zu legen und sich vor den Fernseher oder sonst was zu legen, sondern sich aufzuraffen, auch wenn man vielleicht ein bisschen müde ist. 2, 3 Stunden, 4 Stunden hat man immer mal eine Stadt zu sehen, irgendwo was essen zu gehen oder sei es nur einen Spaziergang zu machen.
Es ist ja oft nur das Kaffee, in dem man sitzt und einfach mal 2 Stunden beobachtet. Da kriegt man ja mehr Eindrücke als manchmal, wenn man stundenlang durch eine Stadt läuft.
Genau.
Ja. Wenn dann sowas wie Corona passiert, dann hast du auf einmal viel Zeit, ne? Das ist so, wenn man überlegt, wie viele Menschen das so beeinflusst hat und was das so ein ganzes Leben dann auf einmal, weil ich sag mal, du warst unterwegs und auf einmal warst du zu Hause, ne?
Ja. Ja, es war ganz interessant. Ich hatte noch zu meiner Frau gesagt, oh, das mit diesem Virus da aus China, das könnte echt eine komische Sache werden. Und als sich das dann immer mehr manifestiert hat, relativ schnell dann auch kommen sehen und habe schon prognostiziert und habe gesagt, pass mal auf, in 3, 4 Wochen wird kein Flugzeug mehr fliegen, die internationalen Verbindungen einfach kappen in der Hoffnung, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Kostka. Mit Ulrich Kostka habe ich gerade darüber gesprochen, wie das mit der Fliegerei in der Corona-Zeit war. Er hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit seiner Familie. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz.
Ich habe das gar nicht verfolgt. Wie lange war das eigentlich, diese Fliegerei? Wie lange war die eingestellt?
Das ist das Schöne, dass man sowas ja dann immer wieder verdrängt.
Na ja, gut, aber wahrscheinlich was? In 2020 war wahrscheinlich nicht viel los, ne?
Da war nicht viel los. Also ich glaube, das war Größenordnung, dass es 4, 5 Monate gar nichts ging und dann ist man so vereinzelt doch noch wieder was geflogen. So meine ich das in Erinnerung zu haben.
Ich glaube, in 21 war schon wieder so ein bisschen hier und da mal Normalität, immer je nach Jahreszeit, aber
es war auch bei uns in der Firma so gewesen, dass es letztlich hat man sich dann entschieden, dass man eine Gruppe hat, die eine gültige Lizenz hat, die man dann auch weiterhin fliegen lässt. Und diejenigen, die nicht fliegen wollten oder deren Lizenz abgelaufen ist, weil auch keine Simulatoren mehr stattgefunden hat, wo man die Lizenz quasi dann in regelmäßigen Abständen verlängern konnte, dass man die dann zu Hause gelassen hatte. Und ich hatte das Glück, zu der Gruppe zu gehören, dass ich eigentlich immer regelmäßig geflogen bin. Es war zwar dann auch wieder mal einen Monat Kurzarbeit dabei gewesen, aber dann war dann im Folgemonat wieder Flugeinsätze gewesen, natürlich ganz, ganz reduziert, aber ich bin quasi nie komplett aus der Fliegerei raus gewesen, während wir einige Kollegen hatten, die 1,5, 2 Jahre dann gar nicht geflogen sind.
Das heißt, diese Lizenz, die läuft irgendwann ab. Das heißt, wenn du nicht so und so viele Flüge hast, dann darfst du irgendwann nicht mehr fliegen.
Ja.
Also insofern ist es ja sogar dann, wenn man das gerne macht, muss man natürlich schauen, dass man auch in so Zeiten irgendwie, ja, fliegt, ne?
Mhm.
Okay. Aber ihr hattet Zeit zu Hause, ne? Und da ist dann was passiert.
Ja, ja. Also, zum einen bin ich Grundschullehrer geworden. Es war ja dann Homeschooling gewesen.
Ja, das gab es in jedem Haushalt, glaube ich. Und es war sehr gruselig, fand ich.
Ja, also ich glaube, an mir ist auch kein guter Lehrer oder Schullehrer. Nee, das bin ich tatsächlich nicht.
Ich glaube, wir sind alle in dieser Zeit an die Grenzen gekommen, von dass man einfach merkt, was geht und wie toll dann eine funktionierende Schule auch ist. Ja.
Ja. Aber Kinder waren auch letzten Endes zu Hause gewesen. Das hat uns natürlich als Familie viel mehr Zeit gegeben, auch Zeit miteinander zu verbringen. Und das war, so schlimm wie die Zeit auch für viele gewesen sein mag, für so eine Familie war das trotzdem irgendwie toll gewesen, dass man den ganzen Tag mit seinen Kindern verbringen konnte und wir da zu Hause gespielt haben und was man eben so tut mit Kindern, die in der dritten und in der ersten Klasse sind. Aber dann, je länger es dann dauerte, haben wir dann auch schon gemerkt, wie sehr es uns im eigenen Gemüt, wie du sagst, irgendwann war es man dann leid gewesen. Ne? Wieder Hausaufgaben, wieder zwischen diesen Welt Vater und Lehrer zu sein, was nicht wirklich funktioniert, diese Rollenkonkurrenz, die funktionierte irgendwie nicht. Die Kinder, die natürlich dann auch irgendwann mal zunehmend frustriert waren, nicht mit ihren Freunden auch entsprechend Zeit verbringen zu können, wo dann doch auch so eine Stimmung mitunter mal ein bisschen betrübt gewesen ist.
Mhm. Ja, und jetzt kann man ja diese Stimmung so hinnehmen oder man kann überlegen, was machen wir?
Genau. Und ja, wir haben uns irgendwie entschieden, dass wir uns abends dann zusammensetzen und wir haben Geschichten erzählt, Mutmachgeschichten. Wir haben uns dann jeden Abend eine andere Geschichte ausgedacht, wirklich frei erfunden und wie das dann eben so ist und dann, was man so 2-3 Mal regelmäßig gemacht haben, wo dann die Kinder gesagt haben, oh, erzählt er heute Abend wieder eine Geschichte und kannst du die Geschichte von gestern wieder fortsetzen? Und das war so der Anfang letzten Endes gewesen zu dem, was dann in den darauffolgenden Monaten so passiert ist.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Kostka. Wie viele von uns gab es auch bei der Familie Kostka in der Corona-Zeit, deutlich mehr Zeit als sonst für Dinge. Und man hat dort angefangen, Geschichten zu erzählen. Das haben wir gerade erfahren im Gespräch mit Ulrich Kostka hier bei Antenne Mainz.
Ja, also ihr habt im Prinzip eine Geschichte perfekt auserzählt, kann man so sagen. Und das ist ein fertiger Text geworden. Heute mittlerweile ein Buch. Wann habt ihr denn das gemerkt, dass das jetzt mehr sein könnte als nur einfach mal eine Geschichte, die man halt sich gerade ausgedacht hat und erzählt hat?
Ja, das ist tatsächlich eher über Freunde gekommen, die einfach gesagt haben, Mensch, schreib doch mal so eine Geschichte auf. Ist ja vielleicht, können wir vielleicht mal für uns verwenden. Und da haben wir gesagt, ja, warum denn eigentlich nicht? Und
wir haben ja Zeit.
Wir haben ja Zeit, genau so ist es. Wir haben ja Zeit. Und ich weiß es noch, es war kurz vor Weihnachten gewesen. Und dann haben wir uns 2 Abende hingesetzt. Und dann war quasi dieses Skript fertig gewesen. Das war irgendwie drin und es floss einfach raus. Und haben das dann Freunden gegeben, die das dann gelesen haben. Und meine Mensch, das ist ja super. Das müsste er irgendwie vermarkten. Keine Ahnung von Büchervermarktung. Wir kennen uns da nicht aus. Und wie es dann manchmal so kommt, auf einmal haben sich irgendwelche Kräfte zusammengetan und auf einmal wurde uns eine Lektorin vorgestellt, die Riesenerfahrung schon hat, auch im Kinderbuchbereich. Dann auf einmal hat man eine Illustratorin an der Hand gehabt, die das Skript gelesen hat und auch gesagt hat, Mensch, das ist ja so eine schöne Geschichte. Das muss ja irgendwie zum Buch werden. Ich mal euch da mal was. Und so hat dann einer das andere ergeben und dann hatten wir ein Skript gehabt und dann haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir einen Verlag. Und im Internet geguckt, was gibt's denn da so für Verlage und versucht dann irgendwo anzurufen, Mails zu schreiben, aber...
Man muss jetzt ein bisschen einordnen, das war in dieser Corona-Zeit.
Ja.
Weil in der Corona-Zeit ist halt in diesem Verlagswesen etwas ganz Furchtbares passiert, weil ein ganzes Jahr ist nicht auf den Markt gekommen.
Genau.
Und auf einmal hatten die alle einen Stau, weil sie sagen, ja, wir haben hier eigentlich noch 500 Sachen, die wir rausbringen müssen und jetzt sind, und dann wurde irgendwann das Neue nicht mehr richtig angeschaut, ja.
So ist es. Also das waren Geisterhäuser, so musste man es einfach sagen und wir haben dann einfach gesagt, Mensch, dann machen wir es halt selbst. Kann ja nicht so schwer sein, so ein Verlag, ein Buch zu drucken und zu vertreiben, das machen wir jetzt selber.
Also das ist, der Schritt ist tatsächlich sogar einfach zu sagen, ich mache das jetzt selber, und heute dieses Self-Publishing ist ja eine riesen Nummer auch geworden. Aber es hat natürlich auch dann natürlich später Grenzen, ja.
Absolut, ja. Die haben wir dann auch zu spüren bekommen, weil einfach dann Corona auch wieder vorbei war. Der normale Job hat immer mehr wieder angezogen und Schule auch wieder ganz normal. Und wenn man das eben auch nicht zu 100% macht, also sprich Buchverleger zu sein, Vertrieb zu machen, Marketing zu machen, dann stößt man einfach an seine Grenzen, wo man dann, in einem lokalen Bereich keine Probleme hatten, ne, mit Büchereien zu sprechen. Und da konnten wir dann auch tatsächlich Bücher schon verkaufen, aber alles, was dann überregional passieren kann.
Logischerweise lokal hat man das Interesse. Ja. Das heißt, ihr kommt jetzt, kann man ja verraten, aus Niederolm, und deswegen ist es ja auch ein Thema hier bei uns, ja, weil das ist, und dann ist natürlich eine Buchhandlung in Niederolm auch durchaus bereit zu sagen, ja, stelle ich mir rein, ja, mach mal eine Lesung. Wenn du jetzt halt nach, was weiß ich, schon nach Frankfurt kommst, musst du halt schon anders arbeiten.
So ist es.
Ja, weil hast du nicht mehr den Lokalbonus.
Ja, und das ist dann letzten Endes auch, woran wir dann, wir haben ja eben schon mal über Scheitern gesprochen, wo wir dann einfach sagen, ja, da scheitern wir dran. Das kriegen wir mit dem Setup, wie wir es momentan haben, beruflich, kriegen wir das gar nicht hin. Und das fanden wir dann auch schade, weil wir gesagt haben, eigentlich ist die Botschaft des Buches so toll und es sollten so viele Kinder diese Botschaft mitbekommen. Und das ist auch unser Anliegen letzten Endes, dass das, was wir transportieren wollen, zu möglichst vielen Kinderzimmern gelangt.
So, helf uns mal bei der Botschaft. Weil ich glaube, das ist tatsächlich so der wichtige Punkt bei diesem Buch, weil es geht um Mut machen. Und das ist immer einfach zu sagen, ich mache jetzt Mut und sorge dafür, dass du Mut hast. Aber wenn man in der Situation steht, das kennt jeder, verlässt einen hier und da mal der Mut.
Ja, und letztlich, warum verlässt uns der Mut? Weil, ja klar, es ist was Neues, wir haben keine Erfahrung, wir haben vielleicht nicht das Selbstbewusstsein, uns dieser Herausforderung zu stellen, wir haben vielleicht nicht diese unterstützende Hand an der Seite, die uns in diesem Moment beruhigt und weiterhilft. Und das war etwas, wo wir einfach gesagt haben, genau in diesem Bereich wollen wir einfach rein, und dass diese Erkenntnis da ist, dass diese, vor allen Dingen die Kinder merken, Mensch, ich bin so, wie ich bin. Ich bin einzigartig und ich habe alle Fähigkeiten, die ich benötige, die sind mir angeboren worden. Die sind in meinem Körper. Ich muss sie nur irgendwie aktivieren. Und das ist letzten Endes auch die Botschaft des Buches, indem wir einfach sagen, die Kraft, sie liegt in dir. Und du musst sie nur aktivieren. Und wir versuchen eben über dieses Buch mit so kleinen Hilfestellungen, ja, dieses Bewusstsein in die Kinder, ja, zu übertragen.
Ja. Also es gibt, der Hauptprotagonist ist ein kleiner Bär und braucht noch gar nicht alles verraten. Der macht sich irgendwie auf den Weg und dann passiert ihm etwas, was nicht so schön ist, und dann, ja, hat er halt unangenehme Erfahrungen, und es geht darum, ja, da kommt auch Hilfe. Also jetzt haben wir aber genug aus dem Plot verraten, also man soll es ja lesen. Aber das sind ja die Situationen, die alle kennen. Und ich kann mir ja manchmal auch zu Hause überlegen, ja, das mache ich so und so und so und so. Aber wenn ich in der Situation bin, dann ist es dann doch immer was anderes. Und deswegen gibt es ja einen kleinen Kniff bei diesem Buch, ne? Das heißt, ich kann mir ja den Mut quasi mitnehmen.
Ja, was wir gemacht haben ist, wir haben uns ja auch mit einigen Psychologen unterhalten. Uns war auch immer wichtig gewesen, so ein Buch verschwindet ja irgendwann mal im Regal. Und wenn es ein gutes Buch ist, erinnert man sich noch lange Zeit dran. Aber wir möchten gerne etwas haben, was so nach diesem Buch noch irgendwie praktisch mitgenutzt werden kann, was eine tägliche Anwendung findet. Und da haben wir unseren Mutmachtaler, der als Lesezeichen eingearbeitet ist, den man dann aber im Nachgang eben herausnehmen kann und sich als Talisman in eine Tasche stecken kann oder als Anhänger, als Kette machen kann. Und der hat halt die Eigenschaft, dass wenn man ihn berührt, dass er die Farbe verändert. Und diese Veränderung der Farbe, das ist diese sinnbildliche Kraft der Kinder, wo man es sich einfach visualisieren kann, was man selber bewirken kann. Und dieser Mutmachtaler soll eben als Anker mit sich zu führen sein, wo man eben heimlich ihn berühren kann, woran man sich festhalten kann und wo man sich diese Bestätigung da nochmal in einer haptischen Form zurückholen kann. Das ist die Idee dahinter.
Und das ist ja eine ganz große Nummer, was ihr da eigentlich euch ausgedacht habt, weil dieses Ankersetzen, das gibt's ja in ganz vielen Techniken auch, wo du dir einen Anker setzt, um dir Dinge zu merken oder um gewisse Dinge abzulegen. Und das ist echt schon sehr stark. Und ich kann dann, oder für ein Kind in der Situation, es hat diesen Mutmachtaler, wie er heißt, einfach auch dabei in der Situation. Und zwar auch so, dass man es nicht unbedingt sieht.
Genau, das war uns wichtig. Weil es ist auch aus der eigenen Situation oder aus dem eigenen Bedürfnis herausgekommen. Unsere Kleine ist in die Grundschule gekommen, die hatte damals noch, und das ist ja bei jedem Kind erstmal, das Kuscheltier, das wird erstmal überall mitgenommen. Das ist so dieser Ankerpunkt, den man hat. Ne? Das fühlt man sich heimlich.
Daran hat man ein Stück zu Hause dabei,
genau. Hat man ein Stück zu Hause dabei. Und je älter man wird, let's face it, desto peinlicher wird dann irgendwann mal das Kuscheltier.
Vor allen Dingen, wenn es halt extrem groß ist. Ne?
Ja, manchmal ist es auch noch unpraktisch.
Ja.
Und ja, je nach Reifegrad der Kinder in der Schule, die einen, die haben ihr Plüschtier schon längst irgendwo hingelegt und sind viel erwachsener, in Anführungszeichen, aber reifer. Und die anderen brauchen halt noch ein bisschen mehr Zeit. Und dass man dann eben auch vielleicht mal schräg angeguckt wird, wenn man mit einem Kuscheltier über den Schulhof läuft. So haben wir das bei unserer Tochter wahrgenommen. Und sie hat aber gesagt, aber ich will noch irgendwas mitnehmen, woran ich mich festhalten kann. Und deshalb war dann auch die Idee, ja, dann lass uns doch irgendwas machen, was nicht so auffällig ist, was ich versteckt mit mir führen kann und wo keiner merkt, dass ich so einen kleinen Hilfesteller an der Seite habe, in der Tasche habe.
Oder umhängen. Ja,
oder umhängen,
genau. Das ist alles möglich. Und wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Also das ist natürlich für mich auch eine Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht, ob du das gab es ja schon mal, diese ich glaube, es waren Ringe damals, die halt einfach dann diese Verfärbung hatten, je nachdem, wie gut durchblutet du wahrscheinlich bist. Und deswegen finde ich das witzig, auch als Erwachsener spricht man da irgendwie total an und jeder, der halt irgendwie das Buch sieht, drückt auch sofort auf den Mutmachtaler drauf.
Ja,
und guckt halt, wird's blau, wird's grün, wird's rot, ja.
Ja, es ist total witzig, einfach wie Kinder damit umgehen. Waren auf einem Geburtstag eingeladen und hat das dann auch als Geschenk mitgegeben. Und der Sohn ist dann immer wieder zum Tiefkühlfach gelaufen, hat den Mutmachtaler da reingehalten, dann wurde halt, hat er sich halt verfärbt, dann ist er wieder rausgekommen, hat ihn wieder in der Hand gehalten, bis er dann eine ganz andere Farbe angenommen hat. Und das hat er ständig gemacht. Er war halt so begeistert davon, wie sich diese Farbe verändert. Und das hat ihm einfach gezeigt, dass da tut sich was, da bewegt sich was, da verändert sich was. Und das waren damals, weil du sagst, die Ringe, die kannten wir auch. Und ich fand das damals total beeindruckend. Und ich finde, das ist von der Symbolik her einfach so einfach zu verstehen, dass wenn ich es berühre, sich etwas verändert und dass ich offensichtlich die Ursache dessen bin, warum sich das verändert. Das war für uns so selbsterklärlich, dass man sagt, na, wir brauchen mal kein Psychologiestudium oder irgendwelche Therapiesitzungen. Das kapiert jedes Kind sofort.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Koska. Die Entdeckung des Mutmachtalers, das ist ein Buch von Nadine und Ulrich Kostka. Das haben sie in der Corona-Zeit geschrieben. Das Besondere bei diesem Buch, es geht um diesen Mutmachtaler und dieser Mutmachtaler, der liegt auch dem Buch bei. Ulrich Kostka ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Was mir daran die Freude macht, das ist tatsächlich in unserer hochdigitalen Welt so was ganz Einfaches, Analoges, was trotzdem die gleiche Faszination wie vielleicht halt auch irgendein Bildschirm erzeugt. Und das finde ich eigentlich das Tolle daran, dass sowas funktioniert. Lass uns noch ein bisschen über das Buch sprechen. Das ist zum einen die Geschichte, die ihr geschrieben habt. Buddy ist, wie gesagt, der Protagonist und da kommen auch noch andere drin vor. Und ihr habt natürlich, weil du hast ja schon gesagt, euch ist total viel zugefallen, euch ist auch noch viel mehr, euch ist noch ein ganzer Song zugefallen, ne?
Ja, wie gesagt, ich glaube, Zufälle gibt es und manche Zufälle ereignen sich, indem man eine gewisse Richtung einfach voranschreitet, dass sich das dann alles zusammenfügt.
Es fällt zu.
Ja, Zufall.
Ja,
fällt zu. Genau. Und wir waren im Urlaub gewesen in so einem Bergdorf auf Kos und da sang jemand in einem Haus, spielte Klavier und fing dann dazu an zu singen. Und unsere Tochter hörte das und sagte, guck, da singt jemand, der singt auch Deutsch. Ist das ein Deutscher? Und dann schrie auch jemand aus dem Ort, ja, ich bin Deutscher.
Okay, hat's auch noch gehört, ne? Ja.
Und er kam dann raus und hat sich dann vorgestellt, dass es ein ganz junger Singer-Songwriter gewesen ist, der auch bei Voice of Germany mitgemacht hatte und sich auf Kos niedergelassen hatte, sich dort ein kleines Tonstudio eingerichtet hatte und dort eben seine Musik gemacht hat. Und wir haben uns kennengelernt und die Kleine fand ihn so nett und hat dann auch gesagt, Mensch, der war so nett gewesen, der Flo, dem würde ich gerne so Muti schenken. Also unser Mutmachtaler, der soll Mut haben, dass er dann seinen Weg in der Musik weitergeht. Und dann hat sie ihn ihm überreicht und er war total angetan auch von dieser Geschichte und er trägt seitdem auch den Mutmachtaler jeden Tag, dass er gesagt hat, Mensch, wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, ich kann Musik machen, braucht ihr einen Song? Wir so, Song? Haben wir überhaupt noch nicht drüber nachgedacht.
Kann nicht aber, schaden, ne?
Aber Musik ist doch immer schön. Ja. Und dann hat er uns tatsächlich das Geschenk gemacht. Und tatsächlich sind es dann zwei Lieder geworden. Einmal die Mutmach-Hymne und das andere Lied heißt Stell dich ins Flutlicht, wo es eben auch in dem Song um Mut geht, in dem einen Song, in die Mutmach-Hymne geht es um Buddy, geht es um die Kinder, viel Kinder im Hintergrund, die als Chor mitsingen und da geht es einfach darum, ja, brauchst du etwas Mut? Hör dir die Musik an und dann fühlst du dich gut. Und ja, ist ja häufig so, ne, dass Musik uns einfach in eine andere Stimmung versetzt, von jetzt auf gleich, weil wir die Melodien so schön finden oder weil wir auf einmal animiert werden, mitzutanzen, uns mitzubewegen. Und ja, das andere Lied geht in dieselbe Richtung. Eben dieses stell dich ins Flutlicht, sei selbst weit präsent, präsentier dich und stell dich nicht
traurig, genau.
Trau dich.
Trau dich genau. Einfach rauszugehen. Ja. Und das Schöne an der Sache ist, dieser Mutmachtaler und die Songs, das sind natürlich diese Dinge, sind auch emotionale Anker. Das heißt, diese Melodie habe ich im Kopf, die höre ich und das reicht. Es gibt auch ganz viele sehr erfolgreiche Menschen, die irgend so ein Lied haben, was sie kurz vor ihrem Auftritt hören, um einfach tatsächlich das nochmal so abzurufen, dass sie wissen, ja, tschakka, das ist es jetzt. Ja. Ja. Und deswegen sind das tolle, tolle Methoden. So, ihr habt das Buch am Anfang rausgebracht und jetzt ist es aber tatsächlich verlegt und man kann es überall, wo es Bücher gibt, bestellen, beim großen amerikanischen Riesen, man kann in die Buchhandlung gehen. Was ist dann für so ein Gefühl, wenn man jetzt schon wieder so eine Stufe genommen hat? Also Bestseller muss jetzt noch genommen werden, ja?
Ja.
Das ist, aber ich sag mal, es ist jetzt möglich.
Also auch hier ist es wieder Stolz, der einem erstmal so widerfährt, wenn man dieses Buch jetzt in seiner neuen Auflage in der Hand hält, wie wertig es ist. Wir haben ja dann mit dem Herodot Verlag einfach das Ganze nochmal neu aufgelegt. Wir haben die Lieder eingearbeitet. Wir haben mit QR-Codes gearbeitet, wo also da auch unterschiedliche Medien mit eingearbeitet worden sind. Stimmen sind hinterlegt. Das ganze Buch ist ja jetzt nochmal viel, viel umfassender geworden, als wir das anfangs gemacht haben. Und das jetzt in der Hand zu halten, das ist erstmal wieder ein schönes Gefühl. Und aber auch wieder so der nächste Schritt zu sagen, ja, nur das Buch in der Hand zu halten, das reicht halt noch nicht. Jetzt soll es dann auch tatsächlich auch den Weg in die Kinderzimmer finden und in die Bücherregale. Die Botschaft soll.
Na, ich glaube, Mut ist halt letztendlich die Basis für alles. Ja, das ist, wenn ich jetzt auf deinen Lebensweg, den ich heute hier gehört habe, schaue, es ist der Mut dann zu sagen, ja, ich mache diese Ausbildung, ja, ich setze mich ins Flugzeug und lass das vermeintlich Sichere jetzt erstmal das vermeintlich Sichere sein und probiere etwas anderes aus. Und dieser Mut ist letztendlich entscheidend für alles, was wir im Leben machen, dass wir uns an der richtigen Stelle mal trauen, einen Schritt vorzumachen und zu sagen, hey, ich kann das.
Ja, auch die Tatsache, dass man jetzt ein Buch schreibt und es dann letztlich verlegt. Wie gesagt, wir hatten keine Vorerfahrung, wie sowas funktioniert. Da muss man sich einfach Schritt für Schritt reinarbeiten. Und
das ist manchmal auch ganz gut so, ne? Das ja, ist, wenn man nicht alle Schritte kennt.
Aber das ist halt der Punkt. Wenn wir da einfach bequem gewesen wären oder den Mut nicht gehabt hätten, dann wäre es halt nie dazu gekommen. Dann wäre es vielleicht immer noch eine lose Blattsammlung, die bei uns zu Hause in irgendeinem Regal liegt. Und irgendwann hätte sie vielleicht mal jemand gefunden und hätte es mal gelesen. Aber mit Sicherheit wäre es so irgendwann mal verloren gegangen. Und so ist es etwas, wo man sagt, Mensch, man hat selbst so viel Glück bisher im Leben gehabt. Und ich finde es auch jetzt wichtig zu sagen, dass man in so einer Lebensphase ist, wo man auch wieder was zurückgeben kann. Das, was man selbst gelernt hat, was man an positiven Erfahrungen gemacht hat, was man an Werte gesammelt hat, dass man das jetzt in Form, sei es jetzt hier wie bei uns in einem Buch, wieder zurückgeben kann, ein Stück wieder in die Gesellschaft zurücktragen kann, das finde ich auch wichtig. Und das ist mir auch ein Anliegen und auch eine Herzensangelegenheit, dass da auch wieder was, dass man was geben kann.
Also ich sehe das auch so, weil wir leben, ich glaube, das kannst du auch unterschreiben, wir leben ja in einer privilegierten Situation. Das heißt, wir haben Glück gehabt im Leben, wir sind an eine gute Stelle gekommen und ja, es gibt auch die normalen Schicksalsschläge, aber im Prinzip erstmal gibt es viele Stellen im Leben, die schlechter sind. Ja, und ich finde, das ist auch immer so eine Herausforderung zu sagen, was kann ich tun, was kann ich machen, um zu schauen, dass möglichst viele in so eine Position kommen.
Ja, und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch eben schon über Corona gesprochen und was bei den Erwachsenen passiert ist. Wir wissen alle, wie Corona unser Leben verändert hat. Ich glaube, wir haben so wenig Ahnung, was das in dieser Generation an jungen Kindern bewirkt hat, wie das sich auf ihr späteres Leben auswirkt. Ich glaube, das ist noch gar nicht wirklich wirklich erfasst.
Ich habe es unterschätzt. Ich habe es, sage ich ganz offen, das sind so viele Dinge. Das ist die ausgefallene Abitursfeier. Das ist der ausgefallene 18. Geburtstag vielleicht. Das sind, also so, wo ich sehe, das sind Dinge, die bleiben nicht ohne Schaden.
Ja, und die Gesellschaft ist so schnelllebig geworden. Ne? Auch wenn man jetzt diese ganzen politischen Diskussionen sich anguckt, sei es Trump, sei es die Ampelregierung, in diesen ganzen Diskussionen, wer redet denn da eigentlich noch über Bildung? Wer redet da noch eigentlich über Kinderförderung? Wo finden die letzten Endes in unserer Gesellschaft, in der Diskussion, wo haben die ihren Platz letzten Endes? Und das ist auch etwas, was wir auch mit diesem Buch anregen wollen. Nicht nur den Kindern den Mut geben, sondern auch den Eltern so ein Stück weit, nicht belehrend, das ist nicht die Aufgabe, aber zum vielleicht bewusst zu machen, wie man im Alltag so eine gewisse Achtsamkeit, so eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern aufbringen kann. Es sei es nur, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt, sich hinzusetzen, sich vielleicht auf Augenhöhe zu begeben und mal zuhört, was heute eigentlich los gewesen ist. Was bedrückt das Kind? Gibt es etwas? Wir merken es ja auch, wenn der Tag voll ist, wie schnell so ein Tag rum ist, liegt man abends im Bett und fragt,
oh, was war das heute eigentlich?
Was war das denn eigentlich? Hast du eigentlich mal heute mit deiner Tochter über die Schule gesprochen oder wie es ihr heute eigentlich gegangen ist? Und dann stelle ich selbst oft mal an mir fest, aber stelle fest.
Ich glaube, es kennt jeder, dass du dann abends sitzt und sagst, oh, da war jetzt heute irgendwie nicht der richtige Platz da.
Ja. Kein Raum für. Ja. Oh, schade. Ja. Oh, morgen muss ich drauf achten. Und dann will man sich's morgen vornehmen und dann kommt wieder was dazwischen. Ja. Und das ist etwas, was man nicht immer wieder regelmäßig tut, was man so ritualisiert, geht dann häufig im Alltag einfach unter. Und das ist etwas, was wir auch gerne mit als Botschaft vermitteln wollen, dass man sich eben im Alltag immer mal wieder auch so solche Anker setzt, wo man als Familie, als Eltern mit den Kindern einfach mal darüber diskutiert, wie war eigentlich der Tag? Gibt es etwas, was dich bedrückt? Gibt es etwas, wo du Unterstützung brauchst, um den Kindern da auch so in diesem Alltag die richtige Richtung zu geben?
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Kostka.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.